Wir wollen den Text aufschlagen und lesen, über den wir heute gemeinsam nachdenken wollen. Im Grunde genommen sind es nur 2,5 Verse, ein kleiner Abschnitt. Und trotzdem ist er voller herrlicher und wunderbarer Gedanken. Und da können wir wirklich nur ja beten und hoffen, dass der Herr uns sein Wort aufschließt und sich uns in seinem Wort wirklich in all seiner Herrlichkeit zeigt. Ich möchte lesen Johannes 17, ab Vers 24. Vers 24 bis ans Ende dieses Kapitels. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, wir kommen zum allerletzten Abschnitt dieses Gebetes des Sohnes Gottes an seinen Vater. Und ich habe es ja letztes Mal verglichen mit Besteigung eines 8000ers. Und ich möchte den Weg bis zum Gipfel uns nochmal auf eine etwas andere Art und Weise aufzeigen, wo wir einfach auch nochmal sehen sollen, die Logik, wie dieses Gebet aufbaut. In den Versen 1 bis 5, da sehen wir, wie der Herr Jesus über seinen vollendeten Dienst auf dieser Erde spricht. Und dass er aufgrund dieses vollendeten Dienst, den er in vollkommener Treue, in vollkommenen Gehorsam gegenüber seinem Vater ausgeführt hat, dass er jetzt darum bitten kann, dass er sozusagen den Lohn empfängt, dass er von seinem Vater verherrlicht wird, in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Dann in den Versen 6 bis 8, da spricht er von seinem Dienst auf dieser Erde, den er unter seinen Jüngern getan hat. Und da war das besonders hervortretende Merkmal, das Hauptmerkmal, die Offenbarung des Vaters. Und durch diese Offenbarung des Vaters hat er sie zum Glauben, zu neuem Leben, zu ewigem Leben und damit in eine völlig neue Beziehung zu Gott geführt. Und so bittet der Sohn Gottes dann den Vater um Bewahrung für die Seinen in dieser Welt während der Zeit seiner Abwesenheit. Denn es steht unmittelbar ein Zeitabschnitt bevor, wo der Herr Jesus diese Welt verlassen wird und damit auch die Seinen in dieser Welt zurücklassen wird. Und er wird zurückkehren zu seinem Vater in dem Himmel. Und als zweites haben wir gesehen, dass der Sohn Gottes den Vater bittet um die fortwährende Heiligung der Seinen. Und es wird uns auch betont und gezeigt, warum das notwendig ist. Warum ist eine fortwährende Heiligung notwendig? Weil wir in diese Welt ausgesandt sind. In Vers 20 haben wir dann gesehen, wie er betet für die Wirksamkeit des Dienstes, des Zeugnisses der Apostel, dass im Laufe der Jahrhunderte und von Generation zu Generation Menschen durch ihr Wort zum Glauben kommen soll. Und das Ganze führt uns dann zu Vers 24, zu dem Höhepunkt, zu dem Gipfel. Jetzt geht es um die Vollendung. Jetzt geht es um die himmlische Herrlichkeit. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und das Erste, was ich noch einmal betonen möchte, ist die feste, die beständige Gewissheit für jedes Kind Gottes, Also für dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, dass sich das genau so erfüllen wird. Und zwar aus einem doppelten, aus einem zweifachen Grund. Es gibt einen zweifachen Grund, ein zweifaches Fundament, eine zweifache Sicherheit, einen doppelten, festen und sicheren Anker. Warum, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dem Herrn Jesus vom Vater gegeben bist, auch in Ewigkeit einmal dort sein wirst, wo dein Herr und Heiland ist. Und zwar der erste Grund ist, weil es eine Verheißung gibt. Der Herr selber hat es verheißen. Und das allein als Tatsache wäre ja schon völlig ausreichend, weil wir wissen, was er verheißt, was er uns zusagt, was er verspricht, weil er absolut treu ist, weil er wahrhaftig ist, wird sich das auch entsprechend erfüllen. Und ich möchte uns im Johannesevangelium noch einmal diese beiden Verheißungen zeigen und lesen, wo der Herr Jesus dies den Seinen verheißt. Das erste ist in Johannes 12, Vers 26. Johannes 12, Vers 26, da heißt es, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Und hier diese wunderbare Verheißung unter dem Gesichtspunkt des Dienstes, dass wir Knechte Gottes sind, dass wir Werkzeuge Gottes sind, solche, die ihm dienen. Und da gibt der Jesus die Verheißung, da wo er ist, da wird auch sein Diener sein. Und der Vater wird diejenigen ehren, aber auch übersetzen mit verherrlichen. Und das wird sich eben darin erweisen und praktisch erfüllen und verwirklichen, indem er uns in die himmlische Herrlichkeit führt und uns Herrlichkeit gibt, uns verherrlicht, uns vollendet. Und die zweite Verheißung, die haben wir letztes Mal schon gelesen in Johannes 14, Vers 3, wo der Herr Jesus sagt, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Der Herr Jesus bereitet jetzt in der Zeit seiner Abwesenheit, wo wir hier in dieser Welt ohne seine persönliche Gegenwart zurückgeblieben sind, bereitet er jetzt eine Stätte für uns. Und dann verspricht er, dass er persönlich wiederkommt. Er wird nicht Engel senden, um uns einzusammeln. Das zeigt uns auch, dass es in Matthäus 24 um eine andere Personengruppe geht, wenn es heißt, dass er seine Engel aussendet und sie die Auserwählten von den vier Enden der Erde einsammeln werden. Nein, der Herr Jesus, er kommt persönlich, er kommt selber, um uns zu sich zu nehmen und das Ziel und die Absicht, die damit verbunden ist, damit wo ich bin, auch ihr seid. Damit haben wir die Erfüllung dieser Verheißung. Und das Wunderbare ist jetzt, dass es dem Sohn Gottes wohlgefallen hat, dass es Gott wohlgefallen hat, dass der Herr Jesus das nicht einfach nur verheißen hat. Wie gesagt, es wäre schon völlig ausreichend. Es würde uns genügen für alle Zeit, egal wie auch die Umstände sein mögen, dass wir in dieser Verheißung sicher unseren Anker festmachen können. Sondern das Zweite, was jetzt noch hinzukommt, ist zur Verheißung, ist, dass er selbst, der Sohn Gottes, seinen Vater darum bittet, dass sich diese Verheißung auch erfüllt. Und er bittet ihn nicht nur einfach, sondern wir haben das ja letztes Mal gesehen, aufgrund dieser besonderen Anrede, Vater, ich will. Es ist sein innigster, sein tiefster Herzenswunsch, seine tiefste Herzenssehnsucht. Was für eine Liebe zu uns kommt auch darin zum Ausdruck. Diese Ereignisse im Obersaal in Johannes, die beginnen mit Johannes 13, die werdet ihr eingeleitet mit den Worten, dass der Herr Jesus uns liebt oder sie liebte bis ans Ende. Und hier sehen wir sozusagen, wie diese Liebe ihr Ende, ihr Ziel, ihre Vollendung erreicht und wie er uns in Vollendung liebt und was das bedeutet, nämlich, dass wir ewig bei ihm sein werden, dort wo er ist, in ewiger Gemeinschaft. In Johannes 14, Vers 2 wird dieser Ort genannt, im Haus des Vaters. Und wir wissen, der Vater wird die Bitten seines Sohnes und er schreckt die tiefste Herzenssehnsucht seines Sohnes erfüllen. Er wird und muss das Gebet seines Sohnes beantworten und wird es beantworten. Wenn wir alle Verheißungen über Gebet anschauen, zum Beispiel das gerechte Gebet vermag viel, wenn es inbrünstig ist. Ja, wer hat denn alle Verheißungen in Bezug, alle Bedingungen für erhörliches Gebet in vollkommener Weise erfüllt? Wenn nicht sein Sohn, der Jesus. Er, der vollkommen Gerechte und der hier voller Inbrunst betet und sein Gebet vermag viel. Und so dürfen wir wissen, aufgrund der Verheißung und aufgrund für das, dass er selbst betet für die Erfüllung der Verheißung, wird sich das an dir und mir, wenn wir Kinder Gottes sind, auch erfüllen. Und in Anlehnung an Matthew Henry, der hat zu dieser Stelle geschrieben, drei Dinge, die den Himmel ausmachen. Ich möchte aber vier Dinge nennen. Was macht den Himmel aus? Erstens, es heißt, dort zu sein, wo Christus ist. In der Herrlichkeit des Himmels, im Haus des Vaters, wie dieser Ort genannt wird, Johannes 14, Vers 2. Das heißt, an einem Ort, der mit nichts zu vergleichen ist, was es in dieser Welt gibt oder wir in dieser Welt finden. Der zweite Punkt ist, die Herrlichkeit des Himmels bedeutet, bei ihm zu sein, wo er ist. In seiner Gegenwart, in ewiger, vollkommener Gemeinschaft mit ihm zu sein. Die Herrlichkeit des Himmels bedeutet drittens, zu sein, wie er ist. Dass wir sein Bild in vollkommener Weise tragen. Wir sind völlig frei von der Macht der Sünde, von der Gegenwart der Sünde und von jeglichem Einfluss der Sünde. Wir sind selbst verherrlicht, ihm gleich. Und jetzt kommt der vierte Punkt, und das ist der erste Punkt, über den wir heute nachdenken wollen. Die Herrlichkeit des Himmels heißt, seine Herrlichkeit zu sehen, die ihm der Vater gegeben hat. Das lesen wir nämlich im zweiten Teil von diesem Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Und jetzt nennt der Herr Jesus wieder ein Ziel, das er damit verbindet, eine Absicht, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also das Ziel der ewigen Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes in der himmlischen Herrlichkeit ist, dass wir seine Herrlichkeit schauen. Und an dieser Stelle werden über diese Herrlichkeit, die wir schauen, vier Aussagen gemacht. Das erste ist, es ist seine Herrlichkeit. Er nennt es meine Herrlichkeit. Es ist eine Herrlichkeit, die wir schauen. Und Schauen beinhaltet hier in bewundernder Weise über diese Herrlichkeit anbeten. Der dritte Punkt ist, es ist eine Herrlichkeit, die ihm vom Vater gegeben wird. Und der vierte Punkt ist, diese Herrlichkeit steht im Zusammenhang mit der ewigen Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt müssen wir gut Acht geben. Und jetzt möchte ich euch einladen, mit mir nachzudenken, mitzudenken. Denn jetzt müssen wir über etwas reden, das sich vielleicht zunächst mal abstrakt hört, weil es um etwas Ewiges geht. Es kommt viermal in diesem Gebet, oder vier Stellen gibt es die im Zusammenhang mit der Herrlichkeit in Verbindung stehen. Aber wenn wir diese Stellen lesen, dann merken wir, es ist nicht jedes Mal von der gleichen Herrlichkeit die Rede, sondern wir müssen hier in gewisser Weise eine saubere Unterscheidung treffen, um nicht durcheinander zu kommen. Wir haben zum Beispiel von Herrlichkeit in Vers 22 gelesen. Da heißt es, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Hier spricht der Jesus von einer Herrlichkeit. Er nennt sie nicht seine Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit. Es ist auch eine Herrlichkeit, die er als Sohn vom Vater empfangen hat, die er aber mit den Kindern Gottes teilt. Und damit unterscheidet sich offensichtlich diese Herrlichkeit von der Herrlichkeit, von der wir hier in Vers 24 lesen. Denn diese Herrlichkeit teilt er nicht mit uns, diese Herrlichkeit schauen wir. In Vers 5 haben wir eine weitere Stelle in diesem Kapitel. Da heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir, selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Hier haben wir eine Herrlichkeit, die er vom Vater empfängt. Der Vater gibt sie ihm. Der Herr Jesus bittet darum. Und es war eine Herrlichkeit, die er hatte, ehe die Welt war. Und das ist jetzt interessant, weil dieser Ausdruck, ehe die Welt war, stimmt genau mit dem überein vor Grundlegung der Welt, wie wir es in Vers 24 gelesen haben. Es meint beides synonym den gleichen Zeitabschnitt in der Ewigkeit, bevor diese Schöpfung, bevor das Universum geschaffen wurde. Und dort war der Herr Jesus bereits im Besitz dieser Herrlichkeit, die in Vers 5 genannt wird und um die er gebeten hat. Und es handelt sich hier um die Herrlichkeit, die ihm als dem ewigen Sohn Gottes zu eigen war. Und jetzt bittet er als Mensch darum, diese Herrlichkeit wiederum zu bekommen, weil er sich durch das, dass er den Vater vollkommen verherrlicht hat, durch das, dass er das Gebot seines Vaters in treuem Gehorsam ausgeführt hat, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung ein Recht auf diese Herrlichkeit erworben hat. Aber der große Unterschied ist, in der Ewigkeit hat er diese Herrlichkeit besessen als Sohn Gottes, als ewiger Gott. Jetzt tritt er wiederum in diese Herrlichkeit ein und besitzt sie als ewiger Gott, als Sohn Gottes und als Mensch. Und das ist das, was neu ist. Können wir diese Herrlichkeit etwas näher beschreiben? Vielleicht hilft uns das, das ein bisschen zu verdeutlichen, das Abstraktum wegzunehmen. Johannes 1, die Verse 1 und 2, Johannes sein Evangelium beginnt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Das Wort war bei Gott, ewige Gemeinschaft göttlicher Personen, und dieses Wort ist selbst Gott. Dann 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Hier finden wir drei Dinge. Der Herr Jesus war reich. Und das bezieht sich auf die Ewigkeit, bevor er Mensch geworden ist. Bevor er arm geworden ist. Das Armwerden bezieht sich auf seine Menschwerdung, als er die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und die dann seinen Höhepunkt in seinem Leiden und Sterben fand. In Daniel 9, Vers 26 heißt es ja, dass der gesalbte Fürst weggetan wird und er wird nichts haben. Das heißt, mit seiner Verwerfung, mit seinem Tod am Kreuz von Golgatha finden wir sozusagen den Höhepunkt der Armut des Herrn Jesus. Aber zuvor war er reich. Nämlich genau dieser Reichtum, der in Johannes 1 beschrieben wurde, er war bei Gott und er war selbst Gott. Und die bekannteste Stelle ist vielleicht das, was wir im Philipperbrief haben, in Kapitel 2. Diese bekannten Worte über die zweifache Erniedrigung des Herrn Jesus und über seine Erhöhung. Philipper 2, da heißt es ab Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, und jetzt wird seine Menschwerdung beschrieben. Aber der Herr Jesus in der Ewigkeit wird uns in Vers 6 beschrieben. Da wird gesagt, er war in der Gestalt Gottes, das heißt Gott im Wesen gleich, und er hat es nicht für einen Raub geachtet. Es wird uns so erklärt, er hat nicht sozusagen wie ein Räuber an seiner Beute festgehalten, weil er ja dann diese Herrlichkeit verlassen hat, sondern er war an was hat er nicht festgehalten? Gott gleich zu sein. Und das wird bezogen auf seine Stellung und auf seinen Besitz, seinen Reichtum der Herrlichkeit. Und der Herr Jesus bietet jetzt sozusagen, oder das ist die Herrlichkeit, die wir dann schauen werden, dass er Gott gleich ist, was die Stellung betrifft und was seinen Besitz betrifft, sozusagen der Reichtum seiner Herrlichkeit, das, was der Herr Jesus alles besitzt, was diese Herrlichkeit ausmacht. Das Interessante ist, wir finden das aber bereits auch schon im Alten Testament. Und auch dazu möchte ich euch noch zwei Stellen aufschlagen, weil die sehr, sehr wichtig sind, weil man darüber selber nachdenkt, über die Stellung und die Herrlichkeit des Herrn Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Und zwar in Jesaja Kapitel 6. Das ist eine Stelle, die ihr alle kennt. Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 5, da heißt es, im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron, und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Angesicht und mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Hier bekommt der Prophet Jesaja einen Einblick in den Himmel. Und er sieht Adonai, er sieht den Ewigen, den Herrn der Heerscharen. Und im Licht dieser Herrlichkeit erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit, die Sündhaftigkeit seines Volkes. Er erkennt die Notwendigkeit, dass Sühnung geschehen muss. Aber das Interessante ist jetzt, im Johannesevangelium wird Bezug genommen auf diese Szenerie und wird sie uns erklärt. Schlag mit mir auf, Johannes Kapitel 12, Vers 41. Und zwar, wenn er schaut, ab Vers 39 und 40, zitiert Johannes, zitiert der Heilige Geist, jetzt Jesaja Kapitel 6. Und dann kommt in Vers 41 die Erklärung, wen hat Jesaja gesehen? Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Und aus dem ganzen Zusammenhang von Johannes 12 wird klar, es geht hier um den Herrn Jesus. Wen Jesaja gesehen hat, das war der Herr Jesus in seiner, so heißt es in der Theologie, in seiner Präexistenz, in seiner ewigen göttlichen Herrlichkeit, bevor er Mensch geworden ist. Und in diese Herrlichkeit tritt er jetzt ein als Sohn Gottes und als Sohn des Menschen. Und da wird uns klar, diese Herrlichkeit, die schauen wir nur, die teilt er nicht mit uns. Wir werden nirgends finden, dass die Engel uns zurufen würden, heilig, heilig, heilig seid ihr. Sondern das ist etwas, das allein eine besondere Seite der Herrlichkeit des Herrn Jesus als Sohn Gottes, als der ewige Gott und jetzt auch als Sohn des Menschen ist. Und diese Herrlichkeit werden wir schauen. Es gibt noch eine zweite Stelle im Alten Testament, im Buch der Sprüche, die uns einen Hinweis darauf gibt. Sprüche 8, Vers 22. In Sprüche 8 ist von der Weisheit die Rede. Und das Interessante ist, in Sprüche 8 wird diese Weisheit dann personifiziert. Da wird diese Weisheit uns als eine Person dargestellt. Da wird beschrieben, wie die Weisheit ab Vers 22, der Herr besaß mich am Anfang seines Wegens vor seinen Werken von jeher. Also es wird ein Blick zurückgenommen in die Ewigkeit. Und da wird uns diese gezeigt, dass diese personifizierte Weisheit bereits schon da war. Und dann wird uns mitgeteilt, dass durch diese personifizierte Weisheit Gott die Erde erschaffen hat, den Erdkreis festgelegt hat, die Himmel festgestellt hat und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 30, und ich lese schon ab Vers 29, als er dem Meer seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellten, da war ich Bergmeister bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Und dieser Ausdruck Werkmeister wird an anderen Stellen oder wird manchmal auch wiedergegeben als Liebling oder Schoßkind. Ich war sein Liebling, ich war sein Schoßkind. Und christliche Ausleger durch alle Zeiten hindurch haben diese personifizierte Weisheit auf den Herrn Jesus gedeutet. Er war der Werkmeister Gottes, derjenige, durch den Gott diese Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Und er war gleichzeitig auch der Liebling, das Schoßkind, der in einer ganz besonderen Beziehung, so sagt uns ja das Neue Testament, zu dem Vater von Ewigkeit her stand. Und auch das ist etwas, das einzigartig, exklusiv nur für den Herrn Jesus reserviert ist. Wir werden nie Schoßkinder Gottes genannt. sondern das ist eine Herrlichkeit, die allein ihm zu eigen ist. Wir werden aber, wenn wir bei ihm sind, diese Herrlichkeit schauen und ihn als Schoßkind, als Liebling, als dieser Werkmeister, der die ganze Schöpfung ins Dasein gebracht hat, werden wir ihn bewundern und werden wir ihn anbeten. Das heißt, wenn der Herr Jesus hier spricht, meine Herrlichkeit, dann meint er eine Herrlichkeit, die exklusiv ist, eine Herrlichkeit, die unteilbar ist, die er mit niemandem teilt, die nur ihm ganz alleine vorbehalten ist. Aber wir, und das ist das große Glück und der große Segen, und das, was auch die himmlische Herrlichkeit ausmacht, wir dürfen diese Herrlichkeit anschauen. Und in diesem Anschauen, das bedeutet für uns dann tiefstes Glück und ewige Freude. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir auch das nicht vergessen. Man hat ja heute so die Tendenz in vielen Evangelikalen, den Herrn Jesus so als den Best Friend, als meinen Kumpel darzustellen. Aber der Vater und das Wort Gottes achtet da ganz, ganz genau darauf. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass der Vater möchte uns immer zeigen, bei allem, was wir mit dem Herrn Jesus teilen werden und wo wir an dem Heil, das er uns erworben, Anteil haben, sollten wir eines und dürfen wir eines nie vergessen, dass der Herr Jesus immer den Vorrang hat. Dass er immer noch eine besondere Stellung einnimmt und dass er weit über uns steht, was Ehre, was Würde, was Herrlichkeit und Anbetung betrifft. Ich möchte uns dazu zwei Stellen lesen, wo das zum Ausdruck kommt. Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29, da heißt es, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir werden dem Bild seines Sohnes gleichförmig gemacht. Und das ist genau das, was wir vorher gelesen haben. Wir werden sein, wie er ist. Wir werden sein Bild in vollkommener Weise tragen. In der Ewigkeit wird an uns Christus in vollkommener Weise, wird der Herr Jesus in vollkommener Weise in seiner ganzen moralischen Schönheit und Herrlichkeit gesehen werden. Aber wozu? Was ist die Absicht? Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und der Erstgeborene, das war ja derjenige, der die Vorrangstellung hatte. Das war derjenige, der zwei Drittel vom Erbe bekam. Das war derjenige, der immer hervor- und herausgehoben war. Derjenige, über den normalerweise auch die Familienlinie lief. Und der die ganze Familie auch repräsentierte. Und Erstgeborener, wenn man Kolosser 1 nachschauen, Erstgeborener hat immer mit einer Vorrangstellung zu tun. Man kann es im Bild vielleicht so vergleichen wie Josef. Josef war in gewisser Weise, obwohl er der elfte Sohn Jakobs war, war er von der Stellung her ein Erstgeborener. Und was war die Folge? Seine Brüder mussten sich vor ihm verneigen. Und genau das ist die Stellung des Herrn Jesus. Wir sind ihm gleich gemacht. Wir tragen in vollkommener Weise sein Bild und trotz allem ragt er immer noch darüber hinaus. Trotz allem ist er immer noch der Erstgeborene in der Familie Gottes, der, der den absoluten Vorrang hat und zu dem wir bewundernd und anbetend aufschauen. Noch eine zweite Stelle aus Hebräerbrief Kapitel 1. Und das ist interessant, weil diese Stelle ist aus dem Grund interessant, weil hier ein Eine alttestamentliche Stelle zitiert wird, Psalm 45. Der Geist Gottes durch den Schreiber des Hebräerbriefes wendet diese Aussage aus Psalm 45 auf den Herrn Jesus an. Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 8 und 9. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und in der Anwendung von diesem Psalm sind die Kinder Gottes, sind die Erlösten, sind diejenigen, die dem Herrn Jesus angehören, das sind seine Genossen. Aber Gott hat seinen Sohn, den er übrigens in Vers 8 als Gott selber anredet, hat ihn mit Freudenöl gesalbt und dadurch über uns ausgezeichnet. Über uns hinaus erhöht, um anzuzeigen, dass sein Sohn den Vorrang hat. Dass sein Sohn auch unter den Erlösten ausgezeichnet ist, die absolute Vorrangstellung einnimmt. Und das ist diese Herrlichkeit, die wir anschauen werden, die wir nicht mit ihm teilen werden. Es gibt nochmal ein Kapitel in der Schrift, wo wir das sehr ausführlich beschrieben sehen. Das dürft ihr ja könnt ihr zu Hause gerne nachlesen. Ich möchte nur ein paar Stichpunkte erwähnen. Offenbarung Kapitel 5, der Simon wird in den nächsten Wochen, denke ich, auch noch ausführlich darauf eingehen. Offenbarung Kapitel 5. Wir bekommen einen Einblick in den Himmel. Kapitel 4 erklärt uns, wir sehen den Thron Gottes und um den Thron Gottes herum sehen wir 24 Throne. Und auf diesen 24 Thronen sitzen die 24 Ältesten. Das sind nach meiner Überzeugung die verherrlichten Erlösten, die auf den Thronen sitzen, die Anteil haben an der Herrschaft, an der Regierung des Herrn Jesus. Aber auf dem Thron in der Mitte, da ist dieses Lamm wie geschlachtet. Und dann lesen wir in Vers 4, dass es ein Buch gibt, das mit 7 Siegeln versiegelt ist. Und niemand im Himmel, das heißt kein Engel, und auch keiner dieser 24 Ältesten, keiner der verherrlichten Erlösten war in der Lage und hatte das Recht, dieses Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen, geschweige denn dieses Buch schon anzuschauen. Und dann wird uns gezeigt, allein das Lamm, das auf dem Thron in der Mitte sitzt, allein das Lamm hat das Recht und die Fähigkeit dazu, A, dieses Buch zu nehmen und B, die 7 Siegel dieses Buches zu öffnen. Und hier sehen wir sehr schön, ja, es gibt Herrlichkeit, die wir mit dem Herrn Jesus teilen. Er sitzt auf einem Thron, wir sitzen auf Thronen. Aber wir sehen eine Herrlichkeit, auf die wir nur schauen, die exklusiv nur ihm allein gehört und ihm allein zusteht. Er allein hat das Recht, dieses Buch zu nehmen und auch die Fähigkeit dazu, dieses Buch zu nehmen und die Siegel dieses Buches zu öffnen. Und als er dieses Buch nimmt, dann passiert im Himmel Folgendes, als erstes ab Vers 8, die 24 Ältesten beten an. Sie fallen nieder, sie werfen ihre Kronen nieder, sie singen dieses neue Lied und sie beten den, der auf dem Thron sitzt, sie beten das Lamm Gottes an. Dann in Vers 11, die Engel, die Wesen des Himmels. Und Vers 13 wird dann gesagt, jedes Geschöpf fällt nieder vor diesem Lamm, und betet es an, schreibt diesem Lamm Weisheit, Macht, und Ehre zu. Das ist Herrlichkeit, die wir schauen, die der Herr Jesus vom Vater empfangen hat, die aber ihm alleine zusteht und die deswegen seine Person ganz besonders vor unseren Augen, die wir das schauen dürfen, noch einmal in besonderer Weise auszeichnen. Und darum ging es jetzt mit mir, euch, deswegen wollte ich das so ausführlich aufzeigen. Weil ich hoffe, dass dadurch uns die Person des Herrn Jesus noch einmal größer wird. Dass uns wirklich bewusst wird, der, der uns geliebt, der, der für uns gestorben ist. Was für eine herrliche, wunderbare, herausragende Person er ist in alle Ewigkeit. Dann kommt dieser interessante Ausdruck, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Auch das ist interessant, dieser Ausdruck vor Grundlegung der Welt kommt dreimal im Neuen Testament vor. Hier Johannes 17, Vers 24. Und hier beschreibt er die ewige Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Und diese Stelle ist aus dem Grund ganz besonders wichtig, weil sie uns einen Einblick in das Wesen der Trinität, der Dreieinigkeit gibt. Und wie oft hört man heute im evangelikalen Bereich von Gläubigen, ja, warum hat Gott den Menschen geschaffen? Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, weil Gott Liebe ist und deswegen braucht Gott ein Gegenüber, damit er lieben kann. Und deswegen hat Gott uns Menschen erschaffen. Michael Reeves in seinem Buch The Good God, Enjoying Father, Son and Spirit, beschreibt da Folgendes dazu. Dazu können wir nur sagen, armer Gott, wenn er uns geschaffen hat, damit er derjenige, um derjenige zu sein, der er ist, dann würden wir ihm Leben geben, dann würden wir ihn zu dem machen, was er ist. Wenn Gott uns braucht, um ein Gott der Liebe zu sein, dann würde alles vom Menschen abhängen. Und da merkt er mal, wie so ein schöner, frommer Satz, was für eine bösartige Verdrehung das von der Größe und Herrlichkeit Gottes ist. Aber Johannes 17, Vers 24 zeigt uns, Gott braucht uns nicht. Gott braucht uns auch nicht, um ein Gegenüber zu haben, dem er seine Liebe zeigt. Denn dieses Gegenüber, das hatte er schon von alle Ewigkeit. Und dieses Gegenüber ist viel vollkommener, viel herrlicher, viel größer, als es jeder Mensch hier sein kann. Dieses Gegenüber ist nämlich sein Sohn. Und ihn hat er geliebt zur Grundlegung der Welt. Die zweite Stelle, wo von der Grundlegung der Welt die Rede ist, schlagt sie auch bitte mit mir auf, ist Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Da heißt es, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Vor Grundlegung der Welt haben wir die Liebe des Vaters zum Sohn und wir haben, dass das Vater auserwählt diejenigen, die seinem Sohn angehören sollen. Diejenigen, die sein Wesen widerspiegeln sollen, die heilig und untadelig sein sollen, vor ihm in Liebe. Das heißt, in einer Gemeinschaft, in einer Beziehung der Liebe. Und das Ganze ist Vers 3, der Beginn eines gewaltigen Lobpreises. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns das einmal bewusst machen, was ist das doch Gewaltiges? Bevor diese Schöpfung überhaupt existierte, war Gott sozusagen schon mit dir und mir beschäftigt. Hat Gott seine Pläne in Bezug auf dich und mich schon entworfen? Das ist etwas unbegreiflich ist. Das ist eine derart überwältigende Gnade. Und dann die dritte Stelle finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Heißt es, wir sind erkauft mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Flecken und ohne Fehl, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euren Willen. Das heißt, vor Grundlegung der Welt, da haben wir die Liebe des Vaters zum Sohn. Da haben wir wieder Vater seinen Ratschluss zusammen mit dem Sohn sozusagen beschließt. Der Gedanke der Erwählung und aber auch der Gedanke der gerechten Grundlage. Indem nämlich sein Sohn als Lamm Gottes bereits schon vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt wurde. Und dann dieser wunderbare Satz, aber geoffenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen. Um deretwillen die Sünder waren, die Feinde sind, um deretwillen die einem gottlosen, vergänglichen Wandel anhingen und die der Sohn dann am Ende der Zeit, nachdem er geoffenbart worden ist, durch sein Blut für seinen Gott und Vater erkauft hat. Herr, wie gewaltig ist wirklich das, was vor Grundlegung der Welt bereits schon im Herzen Gottes war, was Vater und Sohn vor Grundlegung der Welt bereits festgelegt und beschlossen haben. Und das bringt uns noch ganz kurz zu den Versen 25 und 26. Und die Verse 25 und 26 können wir sagen, das ist eine Zusammenfassung seines Dienstes. Der Jesus nimmt einmal einen Blick zurück, also einen Blick in die Vergangenheit, aber auch einen Blick nach vorne in die Zukunft. Und das Interessante ist, wiederum die Anrede, gerechter Vater. Und wir haben jetzt viel vom Sohn geredet und was für eine herrliche Person der Sohn ist, aber jetzt möchte ich einen kurzen Moment auch darauf zu nehmen, unsere Blicke und unsere Herzen auf den Vater zu legen. Als was offenbart uns der Herr Jesus den Vater? In diesem Gebet, in Vers 11, wird er genannt, Heiliger Vater. In Vers 23 und 24 sehen wir, es ist ein liebender Vater. In Vers 23, er liebt die Kinder Gottes. In Vers 24, er liebt den Sohn Gottes. Und jetzt hier in Vers 25 wird er genannt, gerechter Vater. Ja, was für einen Vater dürfen wir haben? Und mit diesem Vater sind wir in eine Beziehung gebracht. Von diesem Heiligen, von diesem Liebenden und von diesem gerechten Vater dürfen wir die Kinder sein. Wenn wir die Vergebung unserer Sünden haben, wenn wir durch den Herrn Jesus errettet worden sind. Aber hier ist jetzt auch wiederum interessant der Zusammenhang. In welchem Zusammenhang der Herr Jesus diesen Ausdruck verwendet, gerechter Vater. Und zwar, er verwendet ihn hier, um nochmals über die Welt zu reden und einen Unterschied, einen völligen Gegensatz zwischen dieser Welt, dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, und denjenigen, die dem Herrn Jesus angehören, zu machen. Dass Gott ein gerechter Vater ist, beinhaltet auch, dass Gott ein vollkommenes Unterscheidungsvermögen hat. Und wisst ihr, das ist eine gewaltige Tatsache und ein gewaltiger Trost. Und auch das ist etwas, das die Bibel immer wieder durchzieht. Fängt im Alten Testament an, 2. Mose Kapitel 11. Da wird das Gericht angekündigt über die Erstgeburt in Ägypten. Das letzte große Gericht. Und was sagt Gott dann? Ihr sollt wissen, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Und dieser Unterschied ist ja dann nachher das geschlachtete Lamm, dessen Blut an den Türpfosten angewendet wird und so das Gericht Gottes an den Israeliten vorübergeht. Oder in Maleachi Kapitel 3, Vers 16 und 8 bis 18, im letzten Buch des Alten Testamentes, da wird dieser Unterschied auch noch einmal betont. Schlag das einmal mit mir auf, Maleachi Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Da unterredeten sich ein miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, an den ich machen werde, und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und genau um diesen Grundsatz geht es hier, und deswegen verwendet der Herr Jesus diese Anrede, gerechter Vater. Weil Gott einen Unterschied macht. Und das darf uns immer einen großen Trost, eine große Stärkung im Glauben sein. Egal, was auf uns zukommen wird, es wird der Tag kommen, wo dieser Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient, sichtbar werden wird. Und wir lernen aber in diesem Gebet eine weitere wichtige große Wahrheit, dass alles, was wir fürs Gebet, alles, was wir für unsere Bitten, die wir vorbringen, brauchen, das finden wir in Gott selber. Der Herr Jesus findet alles in der Tatsache für seine Bitten, dass es der Vater ist, dass es ein heiliger Vater ist, dass es ein liebender Vater ist und dass es ein gerechter Vater ist. Und deswegen auch bei dem Mustergebet im Neuen Testament, dem Vater unser, fängt der Herr Jesus an mit einer Beschreibung des Gottes, zu dem wir beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Weil in dieser Aussage alles drin ist, was wir brauchen für unsere Bitten. Und jetzt sagt er hier, und die Welt hatte ich nicht erkannt. Er spricht von der Blindheit. Und dieses Nichterkennen ist gleichzeitig auch die Schuld der Welt. Und Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er der Welt deswegen im Gericht begegnen wird. Und jetzt kommt der Gegensatz. Ich aber habe dich erkannt. Als Mensch auf dieser Erde hat der Herr Jesus den Vater in vollkommener Weise erkannt. Und hier erweist sich die Gerechtigkeit als Lohn. Alles, was der Vater mit diesem Menschen tut, alles, was der Vater diesem Menschen gibt, seine Verherrlichung, seine Auferweckung, seine Erhöhung, dass er Herrlichkeit empfängt, das ist absolut gerecht. Weil hier ist einer, der den Vater in vollkommener Weise erkannt hat. Und dann das Zweite, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Hier haben wir das Wunder der Gnade. Auch wir gehörten ja einst zu dieser Welt. Und wir waren völlig blind. Völlig blind für den Herrn Jesus, völlig blind für Gott und für die Sache Gottes. Aber Gott in seiner Gnade hat uns die Augen geöffnet und wir haben erkannt, dass der Herr Jesus der Gesandte des Vaters ist. Und weil wir das erkannt haben, ist es absolut gerecht, dass wir jetzt Herrlichkeit empfangen, dass wir verherrlicht werden, dass wir einmal dort sein dürfen, wo er ist und seine Herrlichkeit schauen dürfen und eben nicht mit dieser Welt ins Gericht kommen und auf ewig verdammt werden. Und deswegen, gerechter Vater, weil sich Gottes Gerechtigkeit in dem erweist, dass er diesen Unterschied macht zwischen denen, die nicht erkannt haben, willentlich, in sündhaftiger Boshaftigkeit und denen, die erkannt haben. Und dann kommt Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun. Jetzt bezieht sich der Herr Jesus hier auf seinen Dienst auf diese Erde unter seinen Jüngern, unter den Aposteln. Er hat ihnen den Namen, deinen Namen kundgetan, das heißt den Vater geoffenbart. Und er wird es auch weiter tun. Ich werde ihn kundtun. Das ist jetzt der Blick in die Zukunft. Nach seinem Weggehen aus dieser Welt wird er das durch das Werk des Heiligen Geistes weiter tun. Das finden wir sehr schön bereits schon ausgedrückt in Johannes 16, Verse 8 bis 14. Wo der Herr Jesus sagt, ich habe euch vieles zu sagen, aber ihr ertragt es jetzt nicht. Wenn aber der Heilige Geist kommen wird, dann wird er euch das Kommende verkündigen. Und dann wird er ihnen immer weiter diesen Namen des Vaters offenbaren und was das auch für unsere Beziehung als Kinder Gottes mit diesem Vater bedeutet. Und damit verbindet der Herr Jesus jetzt wieder ein zweifaches Ziel, eine zweifache Absicht, damit erstens die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und zweitens, und ich in ihnen. Das heißt, hier haben wir jetzt was Interessantes. Die Liebe des Vaters zum Sohn wird hier verbunden mit der Innewohnung des Herrn Jesus bei uns. Wir wissen um die Liebe des Vaters, weil der geliebte Sohn in unseren Herzen wohnt. Und die Liebe des Vaters ist hier mit drei Dingen verbunden. Erstens einem zunehmenden Verständnis der Liebe des Vaters zum Sohn. Das zweite ist mit einem zunehmenden Verständnis dessen, dass dieses ewige, unermessliche, unveränderliche Liebe, die alles menschliche Denken, alle menschlichen Vorstellungen übersteigt, dass diese Liebe auch sich auf uns erstreckt und zu einem Teil der Kinder Gottes wird. So wie wir es in Vers 23 gelesen haben, wo es heißt, dass der Vater uns liebt, wie er den Sohn geliebt hat. Und damit ist natürlich etwas Drittes impliziert. Eine solche Liebe kann nicht ohne Antwort bleiben. Wenn wir darüber nachdenken, dass die Liebe des Vaters zum Sohn in uns ist und dass das Vater uns selber liebt, wie er den Sohn von Ewigkeit her geliebt hat, können ob solcher Liebe unsere Herzen wirklich kalt, regungslos und ohne Antwort bleiben? Sondern ist es nicht so, dass gerade eine solche Liebe unsere Herzen gewinnt? Eine solche Liebe wieder unsere Zuneigung dem Vater ganz neu zuneigt. Und dass die Antwort darauf ist, eine immer tiefere Liebe zu dem Vater und dem Sohn. Dass wir uns danach sehnen und danach streben, in immer innigere Gemeinschaft und im Gehorsam gegenüber dem Vater und dem Sohn zu wandeln. Das hat Herr Jesus bereits in Kapitel 14 schon angesprochen. Und ist es nicht ein großartiger und herrlicher Gedanke? Nach diesem Gebet heißt es, dass der Herr Jesus über den Bach ging in den Garten. Das heißt, das Letzte, was der Jesus für seine Gefangennahme und bevor seine Leiden ihren Höhepunkt finden sollte, über was er sprach, ist die Liebe des Vaters und seine bleibende Gegenwart in den Seinen. Das heißt, was immer die Zukunft auch mit sich bringen wird, er ist mit und bei ihnen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Max Bieleder, einem Schweizer Bibellehrer, der schon verstorben ist. Der hat Folgendes zu dieser Stelle gesagt: Das können wir weder erklären noch verstehen. Wir können uns nur in Anbetung vor ihm niederbeugen. Wir sind jetzt gewürdigt, in dieser Liebe zu ruhen und das nicht erst im Haus des Vaters, sondern schon jetzt. In diesem Bewusstsein gehen wir durch gute und schlechte, helle und dunkle Tage. Was immer uns auf dieser Erde begegnet, wir dürfen in seiner Liebe ruhen. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Erfüllt von der Liebe des Vaters zum Sohn und den Sohn innewohnend in unseren Herzen. Mit diesen Worten geht der Herr Jesus jetzt über den Bach in den Garten. Amen.